Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge vom Referendarsflüsterer. Es werden noch zwei oder drei Folgen kommen, die sich speziell nicht nur an Referendarinnen und Referendare, sondern auch an diejenigen Lehrerinnen und Lehrer richten, die digital weiterarbeiten wollen, innovativ sein wollen. Und das natürlich aber immer unter der Voraussetzung, dass wir sagen, das ist eine Erweiterung. Wer sich dann Impuls abholt, super. Wer sich keinen Impuls abholt, auch gut. Ja, also das soll nicht qualitativ gewichtet werden, sondern wie immer in diesem Podcast soll das einfach nur eine Anregung bereithalten. Bevor ich euch das nächste Gespräch präsentiere, diesmal mit Jan Weber aus Borkum. Der ist dort an einer Schule, wo er es tatsächlich geschafft hat, die Kompetenzorientierung mal weiterzudenken, indem er nämlich Prüfungen machen lässt, die von Schülern quasi selbstbestimmt werden. Also die Prüfung jetzt selber nicht, aber der Zeitpunkt, an dem die Prüfung gemacht wird. Bevor wir also dort ins Gespräch direkt einsteigen, es wird dann natürlich auch noch um das Referendariat gehen, vielleicht so ein kleiner Hausputz. Was war wichtig? Im Moment ist es gerade so, dass ich für meine Verhältnisse relativ wenig mache. Das, was ich mache und produziere auf dem Blog, hat eher direkt und konkret mit meinem Unterricht zu tun. Also beispielsweise habe ich versucht, eine Visualisierung der verschiedenen Aspekte von Kurzgeschichten nochmal zu machen. Da ist nichts Neues bei. Ich fand einfach nur die Visualisierungsform ganz schön und es gibt ein paar Kommentare. Also wenn Deutschlehrer anwesend sind, einfach mal auf die Startseite des Blogs schauen. Dort ist auch ein kommentierter Artikel dazu, wie man bei einer Kurzprosa-Interpretation vorgehen kann. Und eine kleine, vielleicht aber feine zusätzliche Addition zu dieser Mehrwertdiskussion. Jeder wird sie kennen, die Mehrwertdiskussion, der mit digitaler Bildung zu tun hat, mit digitalen Tools und so weiter und so fort. Nämlich immer die Frage danach, wo ist denn jetzt der Mehrwert? Und es gibt zwar gedankliche und intellektuelle und in der Tat wichtige Gedanken dazu, die sozusagen erklären, warum die Frage nach dem Mehrwert eigentlich falsch gestellt ist, aber mir geht es immer so, wenn ich Workshops gebe oder Vorträge halte, dass ich denke, das nimmt mir zu viel Zeit weg. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich werde es verlinken, in dem Blog ist ein Artikel, der sagt, naja, im Prinzip können wir es verkürzen. Der Mehrwert ist eben nicht bezogen darauf, dass der Unterricht besser, schneller oder effizienter wird, sondern der Mehrwert ist, dass die Reflexionskompetenz der Schüler gegenüber den Medien gestärkt wird und somit einfach die Welt besser verstanden wird. Und das ist ja, sagen wir mal, gar kein so schlechter Mehrwert. Gut, jetzt hoffe ich, dass ihr euch genauso auf die Folge freut, wie ich es tue. Ich werde sie mir auch nochmal ganz anhören, denn ich habe innerhalb von relativ kurzer Zeit auf dem Deutschen Lehrerforum, ich glaube, 4 oder 5 Gespräche aufgenommen. Was einfach prima ist, weil sonst würde ich das jetzt gar nicht schaffen, ganze Folgen aufzunehmen, obwohl ich sozusagen das ein oder andere Thema auch schon in der Hinterhand habe, aber das wird, wie gesagt, dann noch ein bisschen brauchen. Ja, und jetzt präsentiere ich euch Jan Weber. Macht's gut und wir hören uns. Ciao. Ja, Jan, schön, dass du dabei bist. Sag doch vielleicht mal ein paar Worte über dich. Was machst du? Was ist vielleicht so dein Steckenpferd?
Genau, also Jan heiße ich. Genau, danke. Ich bin ja mittlerweile Anfang 30, bin jetzt seit 4 Jahren aus dem Referendariat raus. Momentan ja, bin ich dabei zu gucken, wie kann man eine Schule wirklich nachhaltig auch weiterentwickeln, weil mich da schon ja vieles systemisch auch stört. Und da bin ich jetzt hier gerade beim Deutschen Lehrerforum und habe gerade einen Workshop angeboten zu alternativen Leistungsmessungen, weil ich denke, dass das so ein Punkt ist, wo viel an Schulentwicklung dran scheitert oft. Man macht irgendwie tolle fächerübergreifende Sachen und schreibt dann letztlich auch eine Klassenarbeit. Das passt für mich irgendwann nicht mehr zusammen und da habe ich mir halt Alternativen letztlich überlegt. Das ist das, wo ich momentan viel dran arbeite.
Ich würde da gleich gerne noch zu kommen. Es ist so, dass mir zumindest mitgeteilt wurde, dass Referendare natürlich den Podcast hören, heißt ja auch Referendarsflüsterer, vielleicht auch Quereinsteiger, aber eben auch Leute, die Interesse haben an Anstößen, Impulsen. Jetzt sagst du gerade, dass du ja eben auch beim Deutschen Lehrerforum bist. Warum gehst du zu solchen, ich sage jetzt mal ganz allgemein gesagt, zu solchen Konferenzen, beziehungsweise andersrum, würdest du Leuten empfehlen, zu Konferenzen zu gehen? Das muss ja jetzt nicht ein Lehrerforum sein, wo man sich für bewerben muss, sondern einfach auch, ja, sagen wir mal, Konferenzen zur Digitalisierung und so weiter.
Genau, da gibt es ja ganz viele, WES 4.0 Karlsruhe, Mobile Schule Oldenburg und viele andere noch dazu. Grundsätzlich würde ich das jedem empfehlen, dahin zu gehen, egal in welcher Phase, ob noch im Referendariat, noch im Studium oder schon 20 Jahre im Dienst. Davon profitiert man immer, ob man selbst was anbietet oder nicht, ganz egal, weil die wichtigen Dinge sind da, mit anderen Leuten in Austausch zu kommen, sich mit anderen Leuten zu unterhalten und auch mal ein bisschen Gegenwind für Ideen zu bekommen, weil das bietet das letztlich. Da kommen ganz viele unterschiedliche Leute zusammen bei so Konferenzen und man wird auch mal kritisch durchleuchtet und lebt nicht nur in seiner Filterblase. Das ist ganz, ganz wichtig für die Weiterentwicklung. Nicht nur persönlich, sondern auch von Ideen, die man hat, die man vielleicht ganz toll findet, aber dann kommen vielleicht doch durch Externe mal andere Aspekte hinzu, die einen nochmal nachdenken lassen. Und das ist sehr, sehr gewinnbringend. Und naja, grundsätzlich erfährt man auch erstmal eine gewisse Art von Wertschätzung, weil ja niemand, der zu irgendwelchen Kongressen kommt oder so, wird blöd angeguckt. Egal in welcher Phase, ob Studium, Referendariat, 20 Jahre im Dienst, jeder wird da erstmal wertgeschätzt, hey, toll, dass du dich dafür interessierst und engagierst, weil letztlich ist das was man in der Freizeit macht.
Hast du ganz konkret jetzt entweder vom Impulsvortrag oder von einem persönlichen Austausch oder von Gesprächen schon wieder einen kleinen Impuls bekommen bisher oder wartest du noch?
Ja, wir sind ja jetzt erst am ersten wirklichen Tag und ich denke mal, die wirklichen Impulse kommen auch nochmal heute Abend beim Getränk unserer Wahl, aber klar, man nimmt immer Impulse mit, also von jedem Kongress. Und was ich grundsätzlich immer konkret sehe, dass man immer auch Verbündete findet, die vielleicht eine andere Idee haben, wie es konkret aussieht, aber dass man letztlich irgendwie immer wieder einen gemeinsamen Nenner findet, auf welcher Ebene man sich dann begegnen kann. Ne? Und die Nuancen sind oft anders. Man gerät auch oft mal in kontroverse Diskussionen, aber letztlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen ja irgendwie für ja, unsere kleinen Schutzbefohlenen was besser machen.
Jetzt ist besser machen tatsächlich erstmal das Stichwort und zwar für den Bereich, sagen wir mal, Innovation. Du hast nämlich zusammen mit deinem Kollegen die Klassenarbeiten einfach abgeschafft. Wie geht das denn?
Genau. Ja, letztlich haben wir sie nicht einfach abgeschafft, sondern ersetzt. Wir haben im Endeffekt die Klassenarbeit genommen, wie sie bis jetzt ist, und mal geguckt, was ist denn das, was diese Klassenarbeit eigentlich ausmacht? Nämlich, sie ist ja in Kompetenzbereiche gegliedert. Erstmal geht's mit dem einfachen Reproduzieren los. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen im Endeffekt gucken, wie kommen wir mit so einer heterogenen Schülerschaft klar und wie können wir auch Lust an Leistung und an Lernen fördern. Gerade im Fach, wo wir jetzt angefangen haben, Mathematik, da ist jetzt nicht unbedingt der Spaßfaktor das, was die meisten bei Mathematik antreibt. Und wir haben es geschafft, dadurch, dass wir im Endeffekt die Klassenarbeit abgeschafft haben, so eine Art, ja, den ganzen Druck abzubauen, ne? Den Leistungsdruck und das Damoklesschwert, was irgendwie über all dem schwebt, was man so in der Schule macht als Schüler. Und das ist was letztlich das Wichtige ist, ne? Diese Lust an Leistung, Lernlust da wieder zu fördern, indem man im Endeffekt diesen Druck erstmal wegnimmt. Und was wir spüren und was wir so toll daran finden, ist, dass alle Schüler, die Schwachen, die Starken, wirklich Bock drauf haben, eine Leistung abzuliefern und dazu auch ein Feedback zu bekommen.
Mach das jetzt aber mal ganz konkret. Also wir haben, du hast Mathe und Physik?
Mathe, Physik, Informatik.
Okay. Momentan, ja. Also sagen wir mal so, 7. Klasse Mathe wäre jetzt normalerweise so, wir haben ein Thema, das machen wir jetzt, sagen wir mal, 6 Wochen. Ich habe eine Unterrichtseinheit, ich habe einen Unterrichtsplan. Das heißt, ich weiß ungefähr, in der 3. Woche kommt dieses, kommt jenes. Es ist eine Progression aufgebaut. Am Ende dieser 6 Wochen steht die 1. Klassenarbeit. Die ist aufgeteilt in, sagen wir mal, 5 Teilbereiche. Am Anfang wird, wie du gesagt hast, reproduziert. Am Ende muss ein Transfer geleistet werden. Ja, also sagen wir mal, die Aufgabenart wird entweder schwerer oder man muss vorher einen Teilschritt machen. Das ist jetzt so, dass wie es normalerweise aussieht. Ja, oder zumindest wie ich das mir auch vorstelle jetzt im Bereich Mathe. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen das aus den Geisteswissenschaften hergeleitet. was würdest du jetzt konkret anders machen?
Ich kann es ja einfach mal erklären, wie ein Schüler in die Schule kommt und was der Schüler erlebt.
Ja, ne? Das ist super.
Wenn ich als Schüler in die Schule komme, in den Matheunterricht bei Herr Weber, dann komme ich da hin und in der ersten Stunde ist erstmal eigentlich gar nicht viel anders. Ne? Wir haben irgendwie eine Problemstellung, die wir erstmal gemeinsam oder in kleinen Gruppen angehen und daraus leiten wir dann erstmal her, worum geht es denn eigentlich? Was brauchen wir jetzt an Fähigkeiten und Skills, um diese große Problemstellung überhaupt zu lösen? Und dann kommen wir vielleicht drauf, ja, wir müssen uns aneignen, wie wir Flächen berechnen, ne? Weil wir der Fliesenleger sein wollen oder sowas. Und dann bekommen die Schüler erstmal eine Art Arbeitsplan, der aber nicht einfach strukturiert ist, so nach Ablauf, sondern eben kompetenzorientiert. Das heißt, erstmal muss ein Schüler nur die Aufgaben machen, die wirklich so das Basisniveau sind, ne? Also die Grundlagen, um überhaupt später weiterarbeiten zu können, um Spiralcurriculum in der nächsten Klasse dann zur Volumenberechnung zu kommen, muss man erstmal Flächenberechnung die Basisfähigkeiten haben. Ne? Also wie mache ich das überhaupt, wenn zwei Seiten gegeben sind? Und das muss der Schüler erstmal durcharbeiten und dazu Teamaufgaben erledigen oder Einzelaufgaben. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Interessante ist dann sucht der Schüler sich selbst aus, okay, Herr Lehrer, ich würde gern jetzt das abprüfen lassen, dass ich die Basisfähigkeiten kann. Und dann schreibt er einen kurzen Test dazu, der so 15 Minuten maximal geht. Und dann gibt es da entweder nur, er hat das bestanden oder nicht. Wenn er es bestanden hat, kein Problem. Er geht weiter und macht jetzt ein paar Anwendungsaufgaben. Die Basisqualifikation hat er bestätigt, jetzt geht es zur Anwendung. Das Interessante ist eigentlich, wenn er das nicht besteht. Wenn er nachweist, okay, die Basisfähigkeiten habe ich noch nicht. Was wäre jetzt ganz klassisch? Ich habe irgendwie was zu Flächenberechnung, schreibe eine Klassenarbeit, kriege eine 5 als Schüler, ich weiß, ich kann es nicht und dann geht es weiter zum Dreisatz. Kann ich ja nicht wirklich eine Konsequenz draus ziehen. Das ist eben das, wo wir das angehen, dass wir sagen, okay, auch wenn jemand scheitert, das ist nicht schlimm, sondern das gehört zum Lernprozess dazu. Und dann können wir mit dem Schüler wirklich ins Gespräch kommen und gucken, okay, wo sind denn eigentlich schon deine Stärken, was kannst du schon? Und warum hast du das jetzt nicht bestanden? Woran hapert es denn noch? Manchmal sind das ganz feine Nuancen, wie, dass er die Vorzeichen immer durcheinander bringt. Das hat gar nichts eigentlich mit dem Thema zu tun, was wir gerade machen, Flächenberechnung, aber der vergisst halt manchmal einfach das Minuszeichen oder mit dem Komma, das wird halt immer verrückt oder sonst was. Und da sind wir dann halt durch diesen systemischen Anreiz, passiert viel automatisch, nämlich viel mehr Beratungsansätze, viel mehr individuelle Gespräche und so weiter.
Und was passiert mit den Noten?
Die Noten müssen wir letztlich daraus machen und die gibt es auch weiterhin. Das ist im Endeffekt das, was der kompetenzorientierte Lehrplan ja auch vorsieht, nämlich jemand, der nur die Basisqualifikation kann am Ende, also nur diesen ersten Test besteht, der bekommt am Ende eine 4. Mhm. Ne? Und wer den nächsten Test besteht und so weiter, dann die 3, 2, 1.
Und um jetzt vielleicht gleich auch auf ein anderes Thema zu kommen, 2 Dinge. Erstens, wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, das finde ich total spannend, weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, der vielleicht auch schon weiter ist, sagt, das ist die Kompetenzorientierung wirklich mal durchdacht und ernst genommen. Ja, weil im Moment machen wir das ja so, wir machen zwar Kompetenzorientierung, aber am Ende steht trotzdem meistens eine Wissensabfrage. Kann man das irgendwo noch nachlesen, nachhören oder wie auch immer?
Genau, also wir haben hier unseren Workshop im Endeffekt auch auf einer Online-Plattform abgehalten und dazu wirst du den Link bestimmt unter den Podcast hier setzen, da kann man da mal drauf schauen. Ansonsten auf meinem Blog, den du auch verlinken kannst gerne oder am besten bei mir bei Twitter.
Ja, wie heißt der Blog?
jnwbr.blog. Hipster-Domain.
Ja. Dann vielleicht die überleitende Frage. Du hast gerade davon gesprochen, also man kann auch mal scheitern. Kann man im Referendariat auch mal scheitern?
Ja, absolut. Muss man sogar.
Bist du gescheitert, beziehungsweise hattest du Erlebnisse, machen wir es mal andersrum, Scheitern klingt immer gleich so existenziell, gab es so Erlebnisse, von denen du wirklich was mitgenommen hast und dann gesagt hast, Mensch, das hat mich jetzt weitergebracht?
Auf jeden Fall, das, was mich am meisten weitergebracht hat, war, dass im ersten wirklichen Schuljahr, wo ich als Referendar da war, da war, weiß ich, 2, 3 Monate vorher, wo man nur mal so reingeschnuppert ist und dann das erste Mal so wirklich eigenverantwortlicher Unterricht nach den Sommerferien. Ja, und dann wurde meine betreuende Lehrkraft krank und ich musste ihre komplette Klasse übernehmen, alleine, ohne dass ein Coach hinten dran sitzt und so. Und natürlich, das ist erstmal der totale Praxisschock, ne? Weil man hat keine Beratungsinstanz mehr dabei, niemanden, den man mal fragend angucken kann, man ist für diese Klasse komplett verantwortlich. Und das, da bin ich mit Sicherheit auch manchmal gescheitert. Aber das prägt und das führt auch zum Lernen, klar. Man muss nur sich beibehalten, sich selbst zu reflektieren, sein Handeln zu reflektieren und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ich kann das alles nicht. Ja. Ja, und das ist was, muss ich auch sagen, hatte ich einfach Glück mit meiner betreuenden Schule, die mir da Freiheiten gegeben haben, aber auch mir da beratend zur Seite standen, wenn ich Probleme hatte.
Die letzte Folge mit der Antonia, da war Reflexion, hat da auch eine Rolle gespielt. Alle sagen ja, man muss reflektieren und so weiter. Kann man das lernen? Kann man das üben? Oder wie geht man da vor?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Im Endeffekt durch vorgelebt bekommen habe ich es gelernt. Ne? Mhm. Indem ich immer Mentoren oder auch schon früher Lehrer hatte oder Eltern mit Sicherheit auch, die nicht immer gesagt haben oder gefragt haben, ja, das war jetzt nichts, sondern dann ging es immer darum, okay, warum war das denn jetzt so? Ne? Mhm. Und jetzt fragen nach dem Warum. Das ist was ganz Wichtiges und das muss man auch für sich selbst letztlich sehen. Sehe ich zumindest so. Denn so kann man letztlich als Person sich weiterentwickeln, klingt immer so hochtrabend, aber sich selbst Fehler auch mal eingestehen ist da ganz wichtig und halt nicht einfach sagen, ja, das war jetzt Mist, ich will das am besten keinem erzählen, sondern einfach sich selbst fragen, warum oder vielleicht auch mal jemand anderen fragen, ey, ich habe das und das gemacht, das war Mist, ich weiß nicht warum, hast du eine Idee?
Wie hast du dein Referendariat selber wahrgenommen? Weil du weißt sicherlich auch, dass sozusagen viele Referendare sogar schon vor dem Einstieg sich einen riesigen Kopf machen. Das wird alles so schlimm und das ist die Hölle und so weiter und so fort. Und wie hast du das erlebt?
Ich bin da mit Sicherheit kein Paradebeispiel, weil ich bin grundsätzlich eher ein entspannter Typ, wenn es auch um Prüfungssituationen geht. Deswegen, ich weiß, dass da viele ganz anders sind und ich weiß auch, dass es sehr hart für viele sein kann. Ich hatte da einfach unwahrscheinliches Glück, dass ich schon vor Ende meiner Referendarszeit die Stelle dann sicher hatte und da nicht mehr den Stress mit Noten hatte und so.
Aber ich finde das trotzdem interessant, weil auch wenn ich direkt wieder auf Antonia verweisen kann, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass der Jan jetzt zwar vielleicht ein, zwei Wochen später erst zu hören ist, aber dass wir das natürlich auf dem Deutschen Lehrerforum auch aufgenommen haben. Da wird tatsächlich auch von Glück oder Pech gesprochen. Ja, das ist wirklich auch teilweise Typensache und derjenige, der sich mehr Stress macht, hat vielleicht da die größere Aufgabe. Wenn man gelassen ist, hat man vielleicht auf anderen, in anderer Weise dann größere Aufgaben, auf jeden Fall. Dennoch würdest du aus dieser Haltung heraus, ich sag mal, eine Anregung oder einen Tipp formulieren können für diejenigen, die vielleicht im Referendariat sind oder vorm Referendariat stehen, sozusagen, also was hilft vielleicht da sich zu organisieren oder wie auch immer?
Also was ich ganz interessant finde, ich bin jetzt erst 4 Jahre aus dem Ref raus. Das ist jetzt vergleichen auf die ganze Arbeitszeit relativ kurz. Und mich hat seit 4 Jahren auch keiner mehr nach meiner Note gefragt, die am Ende rauskam. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz großer Stressfaktor, dass immer alles benotet wird und da muss dann 1, irgendwas stehen, sonst ist man irgendwie nichts wert. So erlebe ich das ganz häufig. Dass so irgendwie das Mindset ist und also wenn man sich da einfach selber nicht diesen Druck machen kann, wenn man das irgendwie schafft, da hat man ganz viel bei gewonnen, denke ich.
Ja, also ich habe in diesem kleinen Ratgeber, den ich da geschrieben habe, ich gesagt, irgendwie man muss aus dieser Vergleichbarkeitsspirale auch rauskommen. Wenn man weiß, dass man nicht der Typ ist, ja, also ich merke das gerade hier am Deutschen Lehrerforum, deshalb mag ich das auch so, dass die Leute sich nicht sozusagen in dieser negativen Konnotation vergleichen. Also im Sinne von, oh Gott, ich habe noch nie kompetenzbasierte Tests gemacht, das hört sich toll an, dass du das machst, ich habe ein Defizit, sondern eher, dass man sagt, wow, der kann das.
Das ist voneinander toll. Lernen, ne? Sich gegenseitig erstmal wertschätzen und anerkennen, jemand anders macht irgendwas, erstmal nicht zerreden und sagen, oh, das ist aber doof, sondern zu sagen, okay, das klingt ja interessant, erzähl mir mal mehr dazu. Genau. Ja, und dann kann man sich immer noch eine Meinung bilden und irgendwas doof finden. Okay, genau, aber nicht direkt diese Abwehrhaltung, sondern okay, erzähl mir mal mehr davon.
Genau. Im Referendariat ist das ja, oder habe ich zumindest das so wahrgenommen, dass Gelingen auch Druck ausüben kann. Denn da gelingt einem was und man selber denkt, oh Gott, jetzt muss es mir auch so gelingen. Oder wie kann es so gelingen? Und ich glaube, wenn man da weiß, dass man da anfällig ist, muss man zumindest sich da ein bisschen rausziehen.
Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wir beide haben kleine Kinder und auch da sehe ich es bei Krabbelgruppen oder sonst was, dass da immer verglichen wird, oh, mein Kind kann schon krabbeln oder sonst was. Ne? Es hat noch kein Kind die Schule verlassen, was nicht laufen konnte auf zwei Beinen. Ne? Also den Stress mit dem Zeitlichen einfach mal sein lassen.
Also ich meine, bestes Beispiel, obwohl ich dir da auch so eine Sache zu sagen kann. Ich warte immer noch drauf, dass jemand kommt, der in meine Erziehung reinredet. Das wird ein Fest für mich. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Aber was schon passiert ist und was ich schon gesehen habe, ist, meine Frau hat mir mal gezeigt, wie aus einer einfachen Frage in einem Elternforum ein Eklat werden kann. Da ging es ehrlich gesagt darum, dass eine Mutter gefragt hat, glaube ich, ich kann das direkt mal sagen, weil das ist einfach so lachhaft. Da hat eine Mutter gefragt, wie man denn Muffins macht. Und letzten Endes war das Ende der Diskussion sozusagen, dass sich die Leute übelst beschimpft haben, weil wie kann man denn seinem Kind nur Muffins machen? Ja, ich mache meinem Kind auf jeden Fall eine Torte zum Geburtstag, was weiß ich. Ne?
Ja.
Aber das zeigt natürlich in gewisser Weise, dass die Dinge, die auch in Referendarsgruppen beispielsweise passieren. Ja?
Ja,
ich bin ja selber einer, der kritisiert und wirklich, wenn da Leute kommen und sagen, hat jemand einen Unterrichtsentwurf für
mich? Ich habe morgen einen Unterrichtsbesuch.
Genau.
Ja.
Oder ne, also ich so man gar nicht so das Gefühl hat, da ist jemand, der auch schon ein bisschen vorgedacht hat oder so überlegt. Aber was ich hier da wirklich auch überlegt habe, da ist eine, die hat Angst und formuliert, dass sie Angst hat. Und anstatt dann, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt keine guten Worte für dich, einfach mal zu schweigen, kommen dann die Leute, die sozusagen dann nochmal zusätzlich draufhauen. Deshalb würde ich sagen, also wenn man dazu neigt, panisch zu werden, würde ich so eine Frage nicht in so eine riesige Facebook-Gruppe schreiben. Aber ja, einfach, weil das, glaube ich, zusätzlich noch was auslösen kann. Ja, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank, lieber Jan.
Gerne.
Ihr, die Leute, die jetzt zugehört haben, können sicherlich das eine oder andere noch nachlesen. Ihr habt gehört, dass Jan auch sagt, dass man ihm auf Twitter folgen kann. Nehmt das wahr, das ist wirklich eine großartige Möglichkeit. Ich nehme Twitter, was Referendarinnen und Referendare angeht, sehr wertschätzend wahr.
Sehr, absolut, ja.
Hilfsbetont, zielorientiert und eben das Gegenteil von dem zerfleischenden Mob, der manchmal auf Facebook wütet.
Absolut, also da habe ich wenig bis gar keine schlechten Erfahrungen mitgemacht.
Ja. Also danke und danke fürs Zuhören an euch. Noch einen ganz schönen Tag.